SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. In der Schweiz wollen immer mehr werdende Eltern herausfinden, ob ihr Kind gesund wird.
Tendenziell beobachten wir eine steigende Nachfrage nach dem Pränatest.
Ein Jahr Trisomie 21 Tests, wir ziehen Bilanz. Die USA seien schizophren. Den WikiLeaks-Informanten Manning verurteilten sie, den Bankenverräter Bradley Birkenfeld belohnten sie.
So it's kind of schizophrenic. On the one hand, if it's a tax case, there are very strong laws. But if it's national security, you're out.
Kritisiert der US-Anwalt. Und um 13 Uhr, bonjour les romans, bonjour Magali Jenny. Mit der Ethnologin wagen wir uns in die düstere Vergangenheit von Heilerinnen.
Die Heilerinnen haben eben etwas gemacht, aber das war unerklärbar und das hat gestört. Und deswegen waren sie als Hexen gefoltert und dann verbrannt.
Mehr um eins. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
In der Hooligan-Datenbank Hugen sind so viele Personen registriert wie noch nie. 1.368 insgesamt. Fast drei Viertel der Registrierten stammen aus dem Umfeld des Fußballs, der Rest aus der Eishockey-Szene, wie das Bundesamt für Polizei mitteilt. Die aktuell am häufigsten begangenen Tatbestände sind Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Sachbeschädigung und Tätlichkeiten. Hugen wird seit August 2007 betrieben. In der Schweiz werden die Fernsehzuschauerzahlen ab diesem Freitag wieder veröffentlicht. Die Mediapuls AG, die die Zahlen erhebt, und der Privatsender 3plus haben ihren Streit beigelegt. Mediapuls verzichtet auf die Erhebung jener Zuschauer, die ausschließlich über den Computer fernsehen. 3plus hatte gegen die neue Messmethode von Mediapuls geklagt, weil der Sender seiner Meinung nach bei dieser schlechter wegkommt als früher. Wegen des Streits wurden seit Anfang Jahr keine Fernsehzuschauerzahlen veröffentlicht. Nun ist der Führungswechsel beim deutschen Technologiekonzern Siemens offiziell. Der Verwaltungsrat hat den bisherigen Finanzchef Joe Käser zum neuen CEO bestimmt, einstimmig, wie der Konzern mitteilte. Käser ersetzt Peter Löscher, der wegen unbefriedigender Renditeaussichten unter Druck geraten war. Der französische Automobilhersteller Peugeot Citroën hat im ersten Halbjahr 2013 erneut rote Zahlen geschrieben. Zwar war der Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch etwa halb so groß, betrug aber dennoch 426 Millionen Euro. Das teilt der zweitgrößte Autokonzern Europas in Paris mit. Erst gestern hatte die EU-Kommission grünes Licht dafür gegeben, dass die französische Regierung dem Autohersteller staatliche Garantien von 7 Milliarden Euro zur Umstrukturierung des Unternehmens gewähren kann. Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern EADS gibt sich einen neuen Namen. Künftig heißt das Unternehmen Airbus. Die Tochtergesellschaft von EADS, die den Airbus baut, hat neu den Namen Airbus Civil Aircraft. EADS hat im ersten Halbjahr den Gewinn um über 30% gesteigert auf fast 760 Millionen Euro. Die britische Zentralbank hat Nazi-Deutschland nach dessen Einmarsch in der Tschechoslowakei geholfen, dort gestohlenes Gold zu verkaufen, und zwar gegen den Willen der damaligen Regierung in London. Das belegen Dokumente, welche die Bank of England veröffentlicht hat. Daraus geht hervor, dass die Bank 1939 in den Verkauf von gestohlenen Goldbarren für die Deutsche Reichsbank verwickelt war. Nach Berechnungen der Financial Times geht es um Gold, dessen Wert heute umgerechnet bei rund 1 Milliarde Franken läge. Chile soll seine Politik gegenüber den Mapuche-Indianern ändern. Das fordert der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Antiterrorismus, Ben Emerson. Chiles Polizei und Justiz missbrauchten Gesetze aus der Zeit der Pinochet-Diktatur, um Mapuche-Aktivisten zu kriminalisieren, stellte Emerson bei einem Besuch Chiles fest. Polizisten setzten auch unverhältnismäßig Gewalt ein. Die Mapuche im Süden Chiles fordern von der Regierung Land zurück, das ihnen im 19. Jahrhundert weggenommen wurde. Was in der italienischen Hauptstadt Rom bisher nur an Sonn- und Feiertagen möglich war, wird Alltag. Eine autofreie Straße bei den Kaiserforen. Ab dem kommenden Wochenende wird ein großer Teil des Geländes rund um das Kolosseum für den Privatverkehr gesperrt. Nur noch städtische Busse und Taxis dürfen verkehren. Dieser Schritt dient den Plänen von Roms neuem Stadtpräsidenten Ignazio Marino. Er will dereinst einen großen Park rund um die Kaiserforen verwirklichen.
Rendezvous. Weiter geht es mit vorgeburtlicher Diagnostik. Der Markt mit den umstrittenen Tests blüht und das Unispital Zürich informiert automatisch.
Grundsätzlich informieren wir sämtliche Schwangeren, also unabhängig vom Alter, von anderen Risikofaktoren, über die Möglichkeit dieses Tests.
Dann die amerikanische Selbstkritik. In den USA gäbe es keine Gesetze, die Whistleblower von Staatsgeheimnissen schützt.
There are no effective whistleblower laws for intelligence and national security whistleblowers in the United States.
Kaum im Ausland setzt sich Bundespräsident Maurer in die Nesseln, indem er zum Tiananmen-Massaker sagt:
Ich denke, man kann den Strich längst unter diese Geschichte ziehen.
Wir hören noch mal hin in den Worten des Monats und analysieren Ueli Maurers Auftritte als Bundespräsident und SVP-Vertreter. Und wir beobachten den Beginn der Wahlen in Simbabwe, wo der greise Autokrat Mugabe wieder kandidiert. Damit weiter zu Börse und Sommerwetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7793 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,77 Rappen. Das Wetter heute und am Bundesfeiertag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Die Temperatur erreicht heute Nachmittag im Norden 28 Grad und im Süden 31 Grad. Morgen wird es rund 33 Grad heiß.
Werdende Eltern stehen seit einem Jahr vermehrt vor der Frage, wollen wir ein Kind mit Trisomie 21? Seit einem Jahr können sich Schwangere bei der Frauenärztin mit einem Bluttest darauf untersuchen lassen und gehen so weniger Risiken ein. Die Empörung über diesen neuen Test war bei den Behindertenverbänden groß. Wie sich jetzt zeigt, aus ihrer Sicht vielleicht zu Recht. Die Nachfrage nach solchen Tests ist da und sie wächst weiter. Salvador Atasoy.
Der Test sorgte schon vor seiner Einführung für Aufregung. Vor allem Behindertenverbände hatten Angst, der Druck auf schwangere Frauen, ein behindertes Kind abzutreiben, könnte massiv zunehmen, wenn sich Trisomie 21 nun mit einem simplen Bluttest nachweisen lässt, eben ohne risikoreiche Fruchtwasseruntersuchung. Eine heftige Ethikdebatte war die Folge, von Stigmatisierung der Behinderten war die Rede. Doch nach einem halben Jahr konnten die Verbände aufatmen. Nach Medienschätzungen ließen sich nur gerade 500 Frauen testen. Die Diskussion versandete. Nun zeigt sich, das Bedürfnis werdender Eltern zu wissen, ob ihr Kind mit einer Behinderung zur Welt kommen würde, ist offenbar weit größer als bisher angenommen. Erstmals kommuniziert die deutsche Firma Life Codex, die den Test als erste auf den Markt gebracht hat, ihre Zahlen.
Wir haben seit Markteinführung des Brenner-Tests im Mitte August letztes Jahr ca. 1400 Brenner-Test-Analysen in die Schweiz verkauft,
sagt Unternehmenssprecherin Elke Decker. Das Geschäft scheint sich zu lohnen, denn Life Codex ist längst nicht mehr der einzige Anbieter in der Schweiz. Zwei amerikanische Firmen haben den Schweizer Markt entdeckt und seit kurzem bietet auch ein Schweizer Unternehmen einen ähnlichen Test an. Bernhard Konrad von GenSupport.
Wir haben tatsächlich bis anhin etwa einige hundert Tests durchgeführt.
Insider sprechen von bis zu 1000 Tests in den vergangenen 5 Monaten. Die Zahlen aller Anbieter zusammen hätten sich damit im zweiten Halbjahr, konservativ gerechnet, mindestens verdreifacht. Diese Zunahme spürt man auch in den Spitälern. Das bestätigt beispielsweise Sabine Heuss, Sprecherin des Universitätsspitals Basel.
Tendenziell beobachten wir eine steigende Nachfrage nach dem Prenatest.
Ähnliches ist vom Universitätsspital Zürich zu hören. Dort hat die gestiegene Nachfrage bereits Konsequenzen. Während solche vorgeburtlichen Bluttests in vielen Spitälern nur in Gesprächen mit Risikopatienten erwähnt werden, informiert man in Zürich heute praktisch alle Patientinnen, wie Roland Zimmermann, Direktor der Klinik für Geburtshilfe am Universitätsspital, bestätigt.
Grundsätzlich informieren wir sämtliche Schwangeren, also unabhängig vom Alter, von anderen Risikofaktoren, über die Möglichkeit dieses Tests, über die Grenzen, über die begrenzte Erfahrung, die man mit diesem Test auch hat und über die Alternativen auf.
Der Konkurrenzkampf der Firmen führt zudem dazu, dass die Tests immer günstiger werden. Lag der Preis vor einem Jahr noch bei 1500 Franken, sind solche Bluttests heute bereits 300 bis 600 Franken billiger, was die Hemmschwelle von schwangeren Frauen weiter senkt. Denn solche Tests werden nur in Einzelfällen von der Zusatzversicherung einer Krankenkasse abgedeckt. In den meisten Fällen zahlen die Frauen den Test selbst. Zumindest im Moment noch, denn längst wittern die Firmen das große Geschäft. Das Ziel: Die Krankenkassen sollen solche Tests schon bald mit der obligatorischen Grundversicherung bezahlen.
Das ist natürlich unsere Hauptmotivation, möglichst schnell diesen Test in die Liste der kostenpflichtigen Untersuchungen aufnehmen zu können,
sagt Bernhard Konrad von Gensupport. Und Elke Decker von Life Codex fügt an:
Doch wir bemühen uns sehr, denken auch, dass wir schon sehr weit fortgeschritten sind, hier in die Analyseliste aufgenommen zu werden.
So werden wohl schon bald entsprechende Gesuche beim Bundesamt für Gesundheit eintreffen. Dann wird es aber noch einmal Monate dauern, bis ein Entscheid vorliegt. Die Ethikdiskussion über Chancen und Risiken solcher Bluttests dürfte damit neu lanciert werden.
Guilty, schuldig, in 19 von 21 Punkten. Der US-Soldat und WikiLeaks-Informant Bradley Manning muss zwar nicht lebenslänglich, aber wahrscheinlich doch sehr lange hinter Gitter. Das steht bereits fest, noch ehe die Militärrichterin die Länge der Gefängnisstrafe festgelegt hat. Während Manning in den USA in gewissen Kreisen als Staatsfeind bezeichnet wird, wurden frühere Whistleblower von allen zu Helden hochstilisiert. Weshalb diese Unterschiede? USA-Korrespondent Bert Saltermann.
Wer ein Fehlverhalten feststelle und dieses aufdecken möchte, müsse sich in den USA vorab eine wichtige Frage stellen, sagt Whistleblower-Anwalt Stephen Cohn.
What is the government's motive? Do they want to encourage whistleblowers or do they want to scare them?
Wollen die Behörden Enthüllungen fördern oder wollen sie sie eher verhindern? Hätte Bradley Manning sich diese Frage gestellt, ehe er WikiLeaks über 700.000 Geheimdokumente lieferte, um auf militärisches Fehlverhalten der USA aufmerksam zu machen, wäre er wohl zum gleichen Schluss gekommen wie Stephen Cohn, Experte fürs Whistleblowing. Abschrecken, verhindern, das ist in Mannings Fall angesagt.
And this case is more evidence that they want to scare people. From making disclosures.
Das harte Urteil für Bradley Manning zeige einmal mehr, dass die USA es nicht tolerierten, wenn jemand Fehler im Bereich der nationalen Sicherheit aufdecke, so wie dies der 25-Jährige getan hat. Andere Whistleblower hingegen werden belohnt und gar zu Helden hochstilisiert, nämlich jene, die das Fehlverhalten von Firmen ans Tageslicht bringen. Prominentes Beispiel: Ein Kunde Kohns, Bradley Birkenfeld, der die UBS vor einiger Zeit bei der Steuerbehörde IRS verpfiff. Birkenfeld wurde am Ende dafür fürstlich belohnt, mit der Riesensumme von 104 Millionen Dollar.
Our winning that case and achieving that $104 million reward for him was because the law permitted it and we knew how to use the law.
Für die Mithilfe zur Aufdeckung von Steuerdelikten würden Whistleblower durch Gesetze geschützt, sagt Cohn. Bei der Steuerbehörde IRS gibt es sogar ein spezielles Büro, das den Enthüllungswilligen mit Rat zur Seite steht. Manning konnte weder von Gesetzen noch hilfsbereiten Beamten profitieren. Anwalt Cohn findet diese ungleiche Behandlung unlogisch, nennt sie gar schizophren.
So it's kind of schizophrenic. On the one hand, if it's a tax case or a government fraud case, there are very strong laws. But if it's national security, you're out.
Schlechte Aussichten für andere Enthüller, für Julian Assange zum Beispiel. Die USA würden den WikiLeaks-Chef gerne vor Gericht stellen. Und für Edward Snowden, der erst kürzlich die Spionageprogramme des Geheimdienstes NSA publik gemacht hat. Assange und Snowden müssen ebenfalls mit einer langen Haftstrafe rechnen, falls die USA ihre Gesetze nicht ändern. Letztes Jahr hat's fast geklappt, doch dann scheiterte das Gesetz im Repräsentantenhaus. Stephen Cohen hofft nun, dass die jüngsten Fälle den Reformdruck erhöhen, im Interesse der Öffentlichkeit, der Whistleblower und nicht zuletzt auch im Interesse seiner Anwaltskanzlei.
Wer geht denn noch ins Reisebüro, um seine Ferien zu buchen? Das sagten sich viele, nachdem das Internet aufgekommen war und damit auch das einfache Buchen per Mausklick. Die Reisebüros verloren Jahr um Jahr an Umsatz. Doch nun gibt es eine Trendwende. Der Bericht von Dennis Schmutz und Tobias Fessler.
Das Überraschende ist, die junge Generation, also jene Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist und alle Kniffe und Tricks kennt, bucht die Ferien immer öfter im Reisebüro. Zum Erstaunen der Reisebranche. Priska Ügener, Mediensprecherin vom Reiseunternehmen Hotelplan, sucht nach Gründen.
Einerseits spielt hier sicher die Rolle, die Kreditkartenlimite von jungen Leuten ist zum Teil doch recht tief. Und im Reisebüro können sie ihre Reise oder ihre Ferien via Rechnung zahlen.
Die Kreditkartenlimite ist also für die jungen Kunden oft der Grund, ins Reisebüro zu gehen, statt im Internet zu buchen. Hinzu kommt, viele Kunden verlieren im Dschungel des Internets schlicht den Überblick. Das stellt man auch beim anderen großen Reiseunternehmen der Schweiz bei Kuoni fest. Zudem erklärt Kommunikationschef Peter Brun.
Es ist aber auch eine Zeitfrage. Wer will schon bei schönem Wetter einen ganzen Sonntagnachmittag Hotelportale vergleichen und dann doch nicht sicher sein, ob das Investment, das man macht in die Ferien, auch tatsächlich das Richtige ist? Man will eine gewisse Absicherung da.
Die Buchungen im Reisebüro haben gegenüber dem Vorjahr doppelt so stark zugenommen wie jene übers Internet. Kuoni macht heute mit weniger Reisebüros mehr Umsatz. Diese Trendwende hat auch Michel Rudin vom Konsumentenforum Schweiz beobachtet. Er erhält oft Rückmeldungen von Ferienbuchern und sieht einen weiteren Grund.
Es gibt auch die Tendenz, dass es wieder Konsumentinnen und Konsumenten gibt, die wirklich es wieder suchen, dieses Einkaufserlebnis, das persönliche Gespräch, das kleine, gut informierte Reisebüro an der Ecke.
Denn dort lässt sich auch die Vorfreude auf die Ferien besser zelebrieren. Und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ein weiterer wichtiger Punkt sei für die Kunden auch die Sicherheit beim Buchen, denn wer ein Hotel nicht kennt oder nicht weiß, wie man am besten von A nach B kommt, kann sich im Reisebüro auf den Kundenberater verlassen oder kann zumindest entsprechende Fragen stellen. So werden heute im Reisebüro vor allem komplexe Reisen gebucht, also zum Beispiel Rundreisen mit verschiedenen Hotels, Flügen und vielleicht noch einem Mietauto. Wer nur Flug und Hotel benötigt, macht das weiterhin online. Ob ein Kunde ins Reisebüro gehe, werde in Zukunft also weniger vom Konsumenten abhängen, sondern vielmehr von der Art der Reise. Davon ist Michel Rudin vom Konsumentenforum überzeugt.
Schlussendlich gibt es immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten, die bewusst sagen, für dieses Angebot gehe ich ins Reisebüro, für das andere Angebot werde ich nichts anderes als über das Internet buchen.
Erfolg haben werden in Zukunft die Reiseunternehmen, welche die Kunden einerseits online bedienen, aber gleichzeitig auch im Reisebüro beraten können.
Seit über 30 Jahren regiert Robert Mugabe in Simbabwe mit eiserner Hand. Heute stellt er sich der Wiederwahl. Die Wahlbeteiligung ist offenbar hoch. Doch Beobachter befürchten Manipulation und Gewalt, wie bei der letzten Wahl im Jahr 2008. Jan-Philipp Schlüter von der ARD berichtet aus Harare.
Vor den Wahllokalen in Simbabwes Hauptstadt Harare bilden sich lange Schlangen mit Hunderten von Menschen. Sie stehen geduldig in der Sonne. Viele waren schon lange vor der Öffnung um 7 Uhr hier.
Peaceful, quiet, however.
Es ist friedlich und ruhig, aber das dauert hier viel zu lange. Ich war schon sehr früh da und stehe immer noch an. Seit 7 Uhr geht es langsam voran. In vielen Wahllokalen geht es nur sehr langsam voran, wie hier an der Mai Pleasant High School im Norden der Hauptstadt Harares. Manche Menschen stehen schon 4-5 Stunden in der Schlange und sind trotzdem noch weit von den Wahlurnen entfernt.
Oh, we don't know this time what's happening or what's going on.
Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die Leute werden müde, überlegen, wieder nach Hause zu gehen. Ich bleibe noch eine Weile, aber wenn es nicht besser wird, gehe ich auch. Die Opposition sagt, das sei die Taktik der Regierung von Diktator Robert Mugabe. Die Leute mit langen Wartezeiten frustrieren, damit sie nicht wählen. Wie sonst sei zu erklären, dass ein eigentlich kurzer Wahlvorgang so lange dauere. Es ist nicht der einzige Betrugsvorwurf heute. Noch immer sind viele Wählerlisten unvollständig oder manipuliert. Die Menschen in Simbabwe wollen diese Wahl unbedingt. In den 33 Jahren, die der diktatorische Präsident Robert Mugabe an der Macht ist, hat sich das Leben für die meisten deutlich verschlechtert. Deswegen hoffen viele auf einen Wechsel. Premierminister Morgan Tsvangirai soll Simbabwe eine bessere Zukunft bringen. Wie die Wahl ausgeht, ist völlig offen. Mugabe hat schon mehr als einmal gezeigt, dass er alles tut, um an der Macht zu bleiben. Immerhin, offene, brutale Gewalt gegen seine Gegner wie vor 5 Jahren hat es bislang nicht gegeben. Die Menschen in den langen Warteschlangen vor den Wahllokalen hoffen, dass das so bleibt.
Rendezvous 9:09. Heute startet Bundespräsident Ueli Maurer seine 1. August-Tournee durchs Land. In 2 Tagen hält er 9 Reden. Seine Botschaft dabei: Die Schweiz müsse Widerstand leisten gegen den Druck aus dem Ausland. Diese Botschaft will Maurer und das Festvolk bringen. Für Bundeshausredaktor Dominik Mayer kein Zufall. Er hat festgestellt, dass der SVP-Bundesrat als Bundespräsident auf politischer Mission ist.
Er mag Sport, er mag Sportler. Vorgestern hat Bundespräsident Ueli Maurer die Eishockey-Nationalmannschaft empfangen. Er gratulierte zur erfolgreichen Weltmeisterschaft vor über 2 Monaten.
Die Schweizerinnen und Schweizer sind stolz auf eure Leistungen, die wir vollbracht haben.
Wenn Maurer spricht, schwingt immer eine politische Botschaft mit, auch bei den Hockeyanern.
Wir haben ja so eine Phase, wenn man die Schweiz anschaut, nicht gerade Depression, aber wir sind in Gefahr, um überall ein bisschen einknicken und Ja sagen. Und so die freche, frische Art, wie wir Eishockey gespielt haben, das tut der Schweiz einfach gut.
Nicht einknicken. Maurer sieht die Schweiz als Opfer von Angriffen aus dem Ausland. Er meint die EU, er meint die USA. Die Schweiz müsse sich wehren. Es ist sein roter Faden als Bundespräsident. Beispiel 1, Maurer in der Neujahrsansprache.
Wir werden auch in den nächsten Monaten von verschiedenen Seiten kritisiert werden. Nicht, weil wir etwas schlecht gemacht haben, sondern weil wir vieles besser gemacht haben.
Beispiel 2, Maurer am WEF in Davos. Die anderen Staaten sollten von der Schweiz und ihrem Erfolg lernen, statt sie unter Druck zu setzen, sagte er da.
I ask myself if it wouldn't be better if other states were to draw inspiration from this success rather than criticize our system.
Maurer äußert sich politischer als die meisten Präsidenten vor ihm, rechtskonservativ und europakritisch. Er lässt durchblicken, was er von den Vorschlägen des Außendepartements für die künftige Beziehung zur EU hält, nämlich nichts. Überhaupt Europa. Meist halten die Bundespräsidenten zum Europatag am 5. Mai eine Ansprache. Da hätte er gerne richtig Gas gegeben, sagt Maurer rückblickend. Es war ihm dann doch zu heikel.
Ich habe dann darauf verzichtet.
Und so gab es dieses Jahr gar keine Ansprache zum Europatag. Doch bereits das, was Maurer sagt, sorgt für Rumoren unter Diplomaten und unter Politikern. Am meisten ärgern sich naturgemäß Linke. Andi Tschümperlin, der SP-Fraktionschef, wollte Maurer letztes Jahr gar als Bundespräsidenten verhindern.
Das ist spürbar, dass er sich parteipolitisch äußert. Genau das ist es ja, was ich kritisiert habe bei ihm. Ein Präsident einer Konkordanzregierung muss sehr zurückhaltend sein in diesem Präsidialjahr.
Maurer nimmt die Kritik gelassen. Was ihn bewege, bewege auch die Leute im Land.
Ja, ich denke, man muss sich ja um die drängenden Probleme kümmern. Und das ist etwas, das die Leute natürlich schon bewegt. Wir sind ein kleines Land, das zunehmend durch Machtansprüche bedroht wird.
Maurer sagt und macht, was er will. Vieles mache er auch sehr gut, heißt es im Umfeld anderer Bundesräte. Die Regierungssitzungen leite er souverän, fair, effizient. Doch hin und wieder überrollte er seine Kollegen. Vor 3 Wochen etwa auf der Bundesratsreise. Maurer setzte die Bundesräte auf Panzer und ließ sie durchs Zürcher Oberland defilieren. Manche Magistraten, so hört man, reagierten leicht säuerlich. Und dann China. Eigentlich wollte Maurer möglichst wenig ins Ausland reisen. Vor 2 Wochen aber traf er in Peking gleich die ganze Staatsspitze und sagte, man könne einen Strich ziehen unter das Massaker von 1989, als das Regime die Demokratiebewegung blutig niederschlug auf dem Tiananmen-Platz. Maurer erntete Kritik selbst aus dem eigenen Lager. Doch der Bundespräsident hält an seiner Aussage fest.
Das heißt ja nicht, dass man das, was in der Vergangenheit passiert ist, akzeptiert. Es ist auch nicht vergessen. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, im Alltag einen Strich zu ziehen, dann kommen wir nicht vorwärts. Es ist auch die Politik des Bundesrates, mit China diese neue Seite aufzuschlagen, weil China ist ein wichtiger Partner.
Kein Staat soll sich in die Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen. So sieht Maurer die Welt. Die Schweiz nicht in die Angelegenheiten Chinas und vor allem das Ausland nicht in die der Schweiz. Da müsse die Schweiz Widerstand leisten. Man wird das wiederhören, heute und morgen in den Reden des Bundespräsidenten zum 1. August.
Dominik Meyer. Ueli Maurer weiß also, was er in den nächsten Tagen sagen will. Nicht immer ist das für Politikerinnen und Politiker einfach. Von ihnen wird erwartet, dass sie eine Meinung haben und dass sie diese klar formulieren. Wie ihnen und Bundesrat Maurer dies im Juli gelungen ist, in den Worten des Monats, eingefangen von Christoph Wüthrich.
Ich denke, man kann den Strich längst unter diese Geschichte ziehen.
Das Tiananmen-Massaker ist für Ueli Maurer kein Thema mehr. Als erster ausländischer Staatspräsident besuchte er Chinas Panzertruppen, die die Demokratiebewegung 1989 blutig niederschlugen. Dass dieser Besuch einen Propaganda-Effekt haben könnte, das will er nicht glauben, weil er hat es doch gesagt.
Ich denke, man kann den Strich längst unter diese Geschichte ziehen.
Erst gerade begonnen hat eine neue Geschichte von Militärgewalt in Ägypten. Auch da ringt die Welt um passende Worte. Aber der Reihe nach. Eine breite Protestbewegung forderte den Rücktritt von Präsident Mohamed Morsi. Das Militär stellte sich auf ihre Seite. Morsi aber sagte, er werde nicht abtreten. Er sei der erste frei gewählte Präsident des Landes. Er sei bereit, sein Leben zu opfern, um die Verfassungsordnung zu verteidigen. Das war Morsis letzter öffentlicher Auftritt. Kurz danach setzte ihn das Militär hinter Gitter. Was ist das richtige Wort für diesen Vorgang? Das ist kein Coup, kein Staatsstreich, ruft die junge Frau auf Kairos Tahrir-Platz. Die internationale Gemeinschaft müsse das verstehen. Und tatsächlich, kaum ein Politiker und Staatsmann im Westen will von einem Staatsstreich reden. Morsis Muslimbrüder nennen es aber einen Putsch und riefen sofort zum großen Protest. Und dann fielen Schüsse, Dutzende waren tot. Das Militär sagt, die Soldaten hätten sich verteidigt. Amnesty International untersuchte und entschied sich für nüchterne, aber klare Worte.
We've seen many people who were injured in their upper bodies, also some people injured in the back.
Viele Menschen seien am Oberkörper verletzt worden, einige hätten Schusswunden am Rücken. Man müsse annehmen, dass die Soldaten bewusst auf fliehende Menschen geschossen hätten. Eine andere Herausforderung in Sachen Wortwahl stellte im Juli der amerikanische Whistleblower Edward Snowden dar.
Das Bundesamt für Migration hat bislang keine Kenntnis von einem Einreisegesuch oder von einem Asylgesuch von Herrn Snowden.
So wie die Schweizer Behörden machten es alle europäischen Demokratien. Sie fanden juristische Gründe, wieso sie auf Snowdens Bitte um Zuflucht nicht eingehen konnten. In Deutschland häuften sich die Anzeichen, dass auch die einheimischen Geheimdienste in den Überwachungsskandal verstrickt sind, den Snowden aufgedeckt hatte. Bundeskanzlerin Merkel musste sich der Kritik stellen.
Bei uns in Deutschland und in Europa gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts.
Merkel fand Worte, die jeder gerne glauben würde. In die Niederungen konkreter Einzelheiten begab sie sich aber nicht. Ein wenig auf den Tisch haute dagegen Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.
Hier braucht es jetzt ganz klare Aufklärung seitens Washington, seitens Amerika. Fakt ist, dass selbstverständlich die Beziehung zwischen den USA und Österreich dadurch gestört ist.
Der Grund, Boliviens Präsident Evo Morales musste in Wien landen, weil offenbar die USA dafür sorgten, dass er von Moskau kommend nicht weiter Richtung Westen fliegen konnte. Sie verdächtigten Morales, er habe Snowden an Bord. Für ein kleineres Publikum musste St. Gallens Stadtpräsident Thomas Scheitlin passende Worte finden.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Sicherheitssystem Messungen, wo man kann, zeigt, dass es nie eine Gefahr war für die Bevölkerung. Die Situation ist absolut unter Kontrolle.
Grund für die Unruhe in der St. Galler Bevölkerung war das Erdbeben, das Geothermiebohrungen im Untergrund der Stadt ausgelöst hatten. Und zu guter Letzt gab es im Juli in London noch ein freudiges Ereignis. Da fiel die Wortwahl für einmal leicht. Ein Prinz wurde geboren. Gott beschütze die Königin.
Die Worte des Monats Juli von Christoph Wüthrich. «Bonjour, les romans» heißt es hier gleich. In einem mystischen Tal sprechen wir übers Heilen durch die Jahrhunderte. Die Nachrichten der letzten Stunden und Minuten bringt uns aber zuerst Bettina Studer.
1.368 Personen sind derzeit in der Hooligan-Datenbank Hugen registriert. Das sind so viele wie noch nie. Fast drei Viertel stammen aus dem Umfeld des Fußballs, der Rest aus der Eishockey-Szene. Das teilt das Bundesamt für Polizei mit. Ab diesem Freitag werden in der Schweiz die Fernsehzuschauerzahlen wieder veröffentlicht. Erstmals seit Anfang Jahr. Die Mediapuls AG, die die Zahlen erhebt, und der Privatsender 3plus haben ihren Streit über die neue Messmethode beigelegt. Der Führungswechsel bei Siemens ist offiziell. Joe Käser, bisheriger Finanzchef, wird neuer CEO des deutschen Technologiekonzerns. Er löst Peter Löscher ab, der wegen unbefriedigender Renditeaussichten unter Druck geraten war.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.